Gestern verreckt mir der Stapler, heute Stress mit dem Einkauf und jetzt dieser Scheiß. Welcher Depp hat denn das hier raufgestellt? Hört ihr denn keinen Podcast?
Chef, Chef, was denn für ein Podcast?
Na, irgendwas mit Logistik!
Irgendwas mit Logistik. Der Podcast mit nicht immer ganz wissenschaftlichen Themen. Rund um die spannende Welt der Logistik. Präsentiert von Andreas, Jens und Thomas.
Moin moin zu einer neuen Folge Irgendwas mit Logistik. Ich habe heute den Andreas wieder dabei. Moin Andreas.
Hallo.
Und dann haben wir wieder eine Podcast-Jungfrau heute dabei. Und zwar haben wir den Thorsten Matthäus von ABB. Moin Thorsten.
Moin Andreas, moin Jens.
Ich habe mal dich gestalkt, ja, so frei muss man sein, auf LinkedIn. Und wenn man bei LinkedIn dich stalkt, dann liest man, du bist bei der Firma ABB Automation GmbH Solution Line Manager Service Robotics Logistics. Vielleicht kannst du da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und dich einmal zu Beginn kurz vorstellen. Wer bist du? Wo kommst du fachlich her oder auch menschlich? Und was machst du bei ABB?
Gut, dann will ich mal gucken, was ich euch da so erzählen kann. Also prinzipiell erstmal Thorsten Matthäus, 48 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder, langzeitiger ABB-Mitarbeiter. Also ich habe im Prinzip nach der Uni angefangen bei ABB. Lange Jahre in der Energietechnik, da war ich unterwegs und bin 2014 in die Robotics gekommen, also in die ABB-Automation. War da dann auch längere Zeit im Service unterwegs, in der Vertriebsleitung für den Service, also alles, was After-Sales-Themen sind im Bereich der Robotik und Robotik-Applikationen. Und bin tatsächlich Ende 2019 in den Bereich Intralogistik gewechselt, der dann bei uns als neues Feld quasi ins Leben gerufen worden ist. Weil ich vorher sehr, sehr lange, wie gesagt, Service gemacht habe und wollte dann einfach mal was Neues wieder erleben. Und da bin ich in einem sehr spannenden Feld tatsächlich auch gelandet.
Vielleicht mal dazu zwei Fragen. Die erste, wenn du mit Service zu tun hattest, warum dann ausgerechnet war Logistik was Neues für dich, beziehungsweise warum hattest du Lust auf Logistik? Und in dem Kontext auch, warum hatte eigentlich ABB Lust auf Logistik? Ich stelle mir, beziehungsweise die meisten, die ABB hören und kennen, denken an Robotik und dann auch vor allem Industrierobotik. Warum zieht es dann deren Service-Kollegen Thorsten und aber auch die Firma in Richtung Logistik?
Ja, okay. Also vielleicht mal erstmal mein persönliches erstes Zusammentreffen mit Intralogistik war, dass wir ein Projekt umgesetzt haben mit einem großen, global agierenden E-Commerce-Anbieter, wo ein Großteil an Robotik verbaut war. Und wir serviceseitig dafür, ich sag mal, einen Wartungsplan und eine Produktionsbegleitung tatsächlich für die erste Peak-Saison nach Inbetriebnahme ausarbeiten mussten. Ja, ich habe dann einfach in ein total neues Feld reingeschaut und ich fand das für mich sehr spannend. Ja. Offensichtlich findet das die ABB auch sehr spannend und ja klar, warum ist das so? Wenn wir mal so vier Dekaden zurückschauen, dann gab es schon mal so eine Revolution in diesem ganzen Automotive-Bereich. Ich glaube, Automotive ist aktuell der Bereich, der was Automation angeht oder auch roboterbasierte Automation angeht, wirklich ganz, ganz weit vorne ist. Und wir sehen halt in diesem Bereich Intralogistik, also nicht nur Intralogistik, sondern auch, was vielleicht im Medizinbereich oder im Retailbereich noch kommt, eine Revolution eigentlich auch kommen jetzt durch besser verfügbare Automatisierung. Sie ist leichter zu adaptieren. Und ich denke, dass wir da in 10 Jahren, da sieht die Welt deutlich anders aus. Und da wollen wir einfach dabei sein. Und da, denke ich, können wir Mehrwert bieten für unsere Kunden mit unserem Robotics-Know-how. Wir kommen ja von der Robotik-Seite da rein.
Das finde ich total spannend. Du hast es gerade schon gesagt, ihr kommt von der Robotik-Seite. Was eigentlich ja impliziert, wenn ich mir die Welt jetzt ganz einfach mache, ihr habt einen Roboter und der führt eine definierte Tätigkeit aus, sei es jetzt mal einen Artikel von A nach B legen. Und wenn ich in der einfachen Welt meines Kopfes denke, dann ist es doch nichts anderes, ob ich das jetzt in einem Industrieumfeld mache oder ob ich das in einer Lagerhalle mache. Wo sind denn eigentlich die Unterschiede, die du da identifizierst, wenn du das kommst in einen anderen Geschäftsbereich, in die Intralogistik, aus einer Automotive-Welt jetzt beispielsweise? Wo sind da die Unterschiede, die ihr da seht? Oder du im Speziellen?
Ja, ich glaube, ein ganz gravierender Unterschied ist, dass in so einer Automotive-Welt wirklich jeder kleinste Arbeitsabschnitt so standardisiert und runtergebrochen ist, dass der perfekt zu automatisieren ist. In der Intralogistik sind einfach noch, ja, ich würde sagen, zu wirklich überwiegenden Teilen Hände und Füße unterwegs, also menschliche Mitarbeiter, die halt eine gewisse Smartness mitbringen, die Dinge können, die man nicht eins zu eins mit einer Automatisierung im ersten Schritt sicherlich erschlagen kann. Ich glaube, dass hier gerade etwas stattfindet mit leistungsfähigeren Rechnerkapazitäten, mit leistungsfähigeren Bildverarbeitungssystemen, mit selbstlernenden Algorithmen, dass man halt ein deutliches Stück näher an das herankommen kann, was ansonsten eben nur oder bis dato nur ein Mensch machen konnte.
Jetzt ist aber ja die entscheidende Frage eigentlich, kann es bis dato nur ein Mensch machen, weil man sich noch nicht umgeschaut hat und die Sachen einfach nicht standardisiert hat? Oder sind die Sachen einfach nicht möglich zu standardisieren? Wie siehst du das?
Aber wenn die Sachen nicht möglich wären, dann würde das ja zeitgleich implizieren, dass Logistik komplizierter ist als Autos bauen beispielsweise.
Boom.
Ist das so? Ist das so, Thorsten?
Ja, ich glaube, das kann man so allgemein vielleicht nicht unbedingt sagen, sondern wenn man einfach mal schaut, was macht so eine Automatisierung? Ja, die macht einen bestimmten Arbeitsschritt. Ja, beim Auto kommt der Roboter mit einer Schweißzange, fährt immer an denselben Punkt, macht die Schweißzange zu. Wenn geschweißt wurde, macht er sie wieder auf und fährt zurück. Mhm. Und wenn ich das jetzt mal zum Beispiel vergleiche mit einem Post- und Parcel-Arbeitsvorgang, wo jemand aus einem Haufen Pakete eins rausnimmt und das auf eine Zuführung legt, damit es irgendwie auf einen Cross-Sorter kommt, dann ist auch das nur so ein kleiner Arbeitsabschnitt. Und ich glaube, es ist einfach die Frage, inwieweit man Tätigkeiten in solche kleinen Arbeitsabschnitte zerlegen kann. Oh, denn das ist so ein bisschen die Grundlage auch für Automatisieren hinterher.
Das heißt ja eigentlich, der Logistikmitarbeiter, den man in Anführungsstrichen automatisieren will, oder die Prozesse, sind eigentlich vielseitiger, ne? Also so ein Mitarbeiter, der macht ja alles Mögliche, der läuft mal dahin, der macht mal dies, der nimmt mal was raus, der sortiert mal was, der verpackt mal was, der legt das irgendwo anders hin. Das ist halt immer anders und das ist dann die Schwierigkeit, das zu zerlegen beziehungsweise das auch zu standardisieren, ne? Dass man das ablehnen kann. Ist also eigentlich eher der Ansatz, dass man sagt, der Roboter muss noch viel mehr können als diesen, ich sag mal, Prozess, den du jetzt als Beispiel genannt hast, in der Logistik, um da bestehen zu können? Oder ist der Ansatz eher, dass ihr da prozessgetrieben seid und den Leuten, mit denen ihr zu tun habt, in euren Projekten einimpft, so sieht der Standardprozess aus und fertig? Wie ist denn da der Ansatz?
Auch das kommt natürlich immer auf die jeweilige Situation, auf das Projekt, auf die Anwendung an. Aber im Großen und Ganzen kann ich nicht eins zu eins all das, was der Mensch macht, ersetzen, sondern ich muss wirklich gucken, ich muss mir den Prozess angucken, ich muss mir die Arbeitsschritte anschauen und vielleicht kann ich dann zwei Drittel oder drei Viertel oder noch mehr von diesen Arbeitsschritten sehr, sehr gut automatisieren, weil sie sich sehr gut standardisieren lassen und dann bleiben vielleicht 20% übrig, die im Moment noch so komplex sind, dass sich eine Automatisierung nicht lohnt. Ja, automatisieren kann man letzten Endes alles. Aber es muss natürlich auch noch ein Business Case dahinter stehen. Und ich glaube, das ist was jeder Automatisierung zugrunde liegt, dass man sich mal die Abläufe anschaut, dass man die in einzelne Abschnitte unterteilt und dann schaut, wo macht Sinn, wo kann ich etwas automatisieren, wo kann ich einen Mitarbeiter vielleicht auch entlasten von banalen Tätigkeiten oder ergonomisch wirklich sehr, sehr ungünstigen Tätigkeiten. Ich glaube, die gibt's in der Intralogistik zuhauf. Dass man da eine vielleicht sogenannte Teilautomatisierung macht, ja. Erstmal und als Einstieg.
Guter Punkt, da würde mich direkt mal interessieren, mal abgesehen von, sag ich mal, den richtig großen Playern, die eigene Lean-Management-Abteilung oder Prozessmanagement-Abteilung haben, unterstützt ihr dabei dann bei potenziellen Kunden solche Prozesse in, das können wir automatisieren, das können wir nicht automatisieren, zu unterteilen? Oder ist das vielleicht auch eine gewisse Hürde, die ihr aktuell sieht bei vielen Kunden, Anfragen, Projekten, wie auch immer, dass dieser erste Schritt viele vielleicht auch abschreckt, sich wirklich die Arbeit zu machen, mal in automatisierbare Schritte und nicht automatisierbare Schritte zu unterteilen? Wie seht ihr da so euren Part bei dieser ganzen Findung?
Meistens kommt ein Kunde und dann sagt er, ja, ich hätte gerne hier eine Roboterlösung und der Roboter soll vom einen Arbeitsplatz zum anderen Arbeitsplatz fahren können, soll Pakete bis 50 Kilo handeln können und davon ist viele in der Stunde. Und sollen die Kollegen aber auch noch nebendran stehen können und mit dem Roboter zusammenarbeiten. Ja, also das ist jetzt so die eierlegende Wollmilchsau. Das ist eine durchaus berechtigte Forderung aus Kundensicht, der sich noch nicht mit Automatisierung beschäftigt hat. Das heißt also, wir bemühen uns erstmal den Kunden auch heranzuführen an Automatisierung und schauen uns darüber hinaus natürlich auch den Gesamtprozess an, also oder zumindest einen Teil des Gesamtprozesses, nicht nur die jeweilige Applikation, weil sonst kommt man relativ schnell dahin, ja, das funktioniert so nicht. Also manchmal muss man auch ein bisschen drumherum etwas umgestalten, damit ich hinterher ein gutes Ergebnis
bekomme. Ich würde dich gerne mal nach diesen Umgestalten fragen, weil oft ist es ja auch der Punkt, wie du es gerade gesagt hast, man kommt mit irgendeiner definierten Tätigkeit und überlegt sich, kriege ich die automatisiert, kriege ich teilautomatisiert, aber eigentlich wirklich super interessant oder richtig interessant wird es ja, wenn man sich schaut, okay, wir haben hier ein Produkt, das hat gewisse Charakteristika, das hat gewisse Level, in denen das super funktioniert. Kann ich das beispielsweise bestehende Tätigkeiten daraus ganz neue Formen aus zwei eine Tätigkeit machen oder aus drei anderthalb Tätigkeiten machen, die so gar nicht vorher möglich waren, aber ermöglicht werden. Man muss ja nicht immer nur darüber nachdenken, was kann ich besser machen, sondern was kann ich vielleicht auch komplett anders machen mit so einer. Ist das auch was ihr beobachtet, was ihr so vorantreibt?
Ja, sicher. Wir schauen uns natürlich das, wie gesagt, das Drumherum an, auch von so einem Teilprozess. Und es kann schon sein, dass wir sagen, denkt doch mal komplett neu. Also ich sag mal, ihr habt dieses Produktspektrum und könntet es nicht umclustern oder könnt ihr nicht vielleicht auch in der Anlieferung und Ablieferung zu diesem Prozess dann nochmal mit reinschauen und da vielleicht auch noch eine Synergie dann erzielen. Also es ist schon, da gibt sich das eine dem anderen die Hand sozusagen.
Wenn du jetzt von unterschiedlichen Branchen gesprochen hast, auf die du geblickt hast, dann ist zum einen ja das Thema, das wir jetzt diskutiert haben, irgendwie, wie sehen die Prozesse aus, wie sind die standardisiert und so weiter, was man von einer Branche, jetzt beispielsweise Automotive hatten wir, in die Logistik so ein bisschen übertragen kann und sagen kann, wo kann man da irgendwie Verbesserungen führen. Was gibt's denn eigentlich noch so für Themen, wo man sagen kann, da kann eine Branche eigentlich von der anderen lernen? Vielleicht können ja auch die Kollegen bei euch, die Automotive machen, von der Logistik was lernen. Wie ist denn da dein Gefühl beziehungsweise deine Learnings, die du jetzt in der Zeit, in der du dich schon damit beschäftigst, gezogen hast?
Also ich glaube, da haben wir vielleicht ein großes oder zwei große Stichworte oben drüber. Ja? Das eine ist Produktivität und das andere ist Qualität. Produktivität ist was, wo in der Automobilindustrie wirklich schon verdammt viele Steine umgedreht worden sind. Also wie kann ich mit vorhandenen Ressourcen das Optimum rausholen? Und ich glaube, da ist in vielen Bereichen der Intralogistik, da wird einfach immer noch anders gedacht. Da wird gedacht, ja, komm, ich brauche hier noch ein bisschen mehr Ressource, also stelle ich noch zwei Leute dazu, anstatt vielleicht irgendwie zu gucken, wie kann ich den vorhandenen Leuten den Prozess oder das Gebilde, die Technik noch ein bisschen optimieren. Ich glaube, da ist das dieser althergebrachte Hände- und Füße-Gedanke einfach noch sehr, sehr präsent. Das ist zumindest das, was ich so wahrnehme. Und immer, wenn ich mit Händen und Füßen unterwegs bin, ein Mitarbeiter, der hat meine Stimmung, Schwankungen, dem geht es vielleicht mal einen Tag nicht so gut und dann ist das, was hinten rauskommt, von unterschiedlicher Qualität. Und das ist ja was man im Automotive-Bereich ausgemerzt hat. Klappt mal besser, mal weniger gut, aber ich glaube, die sind da schon auf einem echt anderen Level unterwegs. Und das habe ich bei einer Automatisierung eben nicht, da habe ich eine gleichbleibende Qualität.
Da ist natürlich die Frage, brauche ich die gleichbleibende Qualität eigentlich? Ist das etwas, was man als Mehrwert kommunizieren kann? Also ich jetzt für mich pauschal, klar, ich möchte da jetzt aber gar nicht viel zu erzählen, sondern dich mal fragen, Thorsten, braucht man die gleichbleibende Qualität? Wie kann man die definieren? Und ist das auch etwas, wo du merkst, da fragt der Markt in der Logistik nach? Ist das was, für was interessant ist in der Logistik überhaupt?
Qualität ist ja prinzipiell was auch vom Kunden oder was hauptsächlich vom Kunden definiert wird. Und was ist in der Intralogistik ein Kunde? Also das kann zum einen natürlich im Fulfillment-Bereich kann es der Endverbraucher sein oder im Bereich, wenn wir da im Retail-Bereich unterwegs sind, ist das vielleicht ein Supermarkt, der beliefert wird. Selbstverständlich brauchen die eine Qualität. Ja, also die brauchen Ware als Beispiel möglichst unbeschädigt, möglichst stabil gepackt, wie auch immer man in dem konkreten Fall eine Qualität beurteilt. Oder wenn ich ein Paket bekomme, ich habe gestern zum Beispiel ein Paket bekommen, das war nicht vernünftig verpackt, also es war beschädigt, das, was innen drin war, da würde ich dann sagen, da passt die Qualität nicht, ja, kommt der Rücksendelabel drauf. Letzten Endes sind das ja dann auch Kosten, die man vermeiden möchte. Also ich denke, Qualität wird überall gebraucht, auch in der Intralogistik oder auch verlangt.
Wenn man jetzt über den Roboter an sich nachdenkt und das, was er macht, hat man ja gerade schon über Prozesse gesprochen, auch über Qualität und Performance. Was sind denn eigentlich für die Weiterentwicklung der Roboter so Stolpersteine beziehungsweise die größten Hürden, die ihr gesehen habt, wenn ihr sagt, ja, jetzt machen wir auch noch Logistik. Was sind denn da technisch eigentlich die größten Herausforderungen, die Vielzahl an Produkten im Vergleich zu Automotive beispielsweise? Oder wo liegen da die Hauptherausforderungen und wie seid ihr damit umgegangen oder wie geht man damit um?
Ja, also ich glaube, ein Punkt, da kommen wir wieder zurück darauf, dass momentan dort in der Intralogistik hauptsächlich Menschen unterwegs sind und diese Menschen können halt ein super breites Spektrum abdecken. Bleiben wir mal beim Thema Artikelvielfalt, ja, in so einem klassischen Fulfillment-Bereich. Ein Mensch erkennt, oh, da kommt ein KLT und da ist, weiß ich nicht, da ist ein USB-Stick drin oder da ist eine Computermaus drin. Ja. Und woher soll der Roboter das wissen? Ja? Also das heißt, der Roboter ist letzten Endes nur so gut, wie die Bildverarbeitung drumherum, die ihm sagt, pick dorthin und tust da hin und leg's wieder ab. Und ich glaube, da haben wir Quantensprünge gesehen in den letzten 4-5 Jahren. Mhm. So dass wir tatsächlich für diesen konkreten Bereich jetzt, also für Fulfillment, wirklich eine Möglichkeit sehen, an die menschliche Leistungsfähigkeit ranzukommen auch. Also was sowohl Erkennung als auch Geschwindigkeit angeht.
Meine doofe Frage, wenn die Erkennung so das Unterscheidungsmerkmal ist, warum nimmt man dann nicht einfach Roboter, die gar nicht selber erkennen, sondern wie so ein Jahrmarktgreifer? Und hat dann halt die Leute, die an einem Joystick sitzen, irgendwo dann sitzen, wo dann die Kosten nicht so hoch sind wie beispielsweise in Frankreich oder in Deutschland.
Du meinst remote-gesteuerte Pick-Roboter?
Warum
remote
eigentlich gesteuert, nicht? Wenn wirklich das Gütemerkmal die Erkennung ist, jetzt, das war natürlich jetzt überspitzt formuliert, aber wenn das Unterscheidungsmerkmal, das Kriterium, wo da der Vergleich ist, die Erkennung ist, wäre das ja eine Möglichkeit.
Ich glaube, ist so ein bisschen Geschwindigkeit ist auch das Thema dabei. Mhm.
Ja, Hand-Auge-Koordination in Verbindung mit einer Geschwindigkeit, wenn du das dann, ich meine, es gibt ja tolle Sachen, die kommen wie 5G und sonst irgendwas, aber ich glaube trotzdem nicht, dass man ferngesteuert so schnell ist, wie der Roboter sich dann tatsächlich aktuell bewegt, weiß ich nicht. Vielleicht macht das auch jemand, keine Ahnung. Aber was mich tatsächlich mal noch interessieren würde, wenn man jetzt an Automatisierung denkt und jetzt haben wir festgestellt, okay, die Hürden sind eigentlich in den letzten Jahren gesunken. Damit impliziere ich einfach mal die Preise auch. Ist einfach eine These, brauchst du auch nicht kommentieren. Ist Automatisierung was? Und das ist ja was, was man häufig so fühlt, was Konzerne machen und Mittelstand guckt dann halt zu, wie die das so Tolles machen, weil die so tolle Durchsätze haben und eine gewisse Größe haben. Oder ist Automatisierung in dem Zusammenhang mit Robotern jetzt beispielsweise was, wo man sagt, das ist eigentlich für jedermann quasi der, habt ihr eigentlich den Roboter für jedermann? Und sagt, da ist jetzt die Einstiegshürde nicht so groß, da muss man jetzt nicht 10.000 Pakete am Tag packen in 3 Schichten, sondern ist vielleicht ein bisschen einfacher oder wie ist da die Verteilung?
Ja, also du hast schon recht. In der Vergangenheit war Robotik was wirklich, oh, da sind nur ausgewählte große Firmen unterwegs, die das handeln können, die sich das vielleicht auch leisten können. Ja. Und da hat sich, muss vielleicht gar nicht Jahrzehnte zurückgehen, also wenn wir mal sagen, seit Anfang 2010 bis 2020, da hat sich preislich einiges getan. Die Anschaffungskosten, der Anschaffungsinvest ist deutlich gesunken, also ohne jetzt in Details zu gehen, aber generell ist das natürlich deutlich günstiger geworden. Die ganze IT, die damit zusammenspielt, ist gleichzeitig sehr viel leistungsfähiger geworden. Also haben wir zum einen mal das Invest-Thema, was einem kleineren Kunden auch deutlich mehr entgegenkommt. Und dann haben wir noch das Thema kollaborative Robotik auch, wo es immer weitergeht. Ja. Und muss man sagen, sind wir bei ABB mit wenigen Produkten in den letzten 5-6 Jahren unterwegs gewesen. Aber wir sind aktuell dabei, das Produktportfolio deutlich aufzubohren und im kollaborativen Bereich dann auch nachzulegen. Und da gibt's, ich weiß nicht, man könnte mal sagen, gibt's unendlich viele Anwendungsfälle, wo man auch ganz einfach einsteigen kann. Also auch die Bedienung von diesen Geräten so nach Plug-and-Play-Manier, auch das hat sich ja viel, viel, viel verleichtert oder ist leichter geworden in der letzten Zeit.
Kannst du das vielleicht ein bisschen ausführen anhand von konkreten Beispielen? Also irgendwas eins eurer Geräte konkret macht und sehr einfach auch zu implementieren wäre?
Also wir würden jetzt mal an Montageroboter schauen. Yumi heißt der. Der ist von der
Yumi.
Von Yumi, genau. Okay. Vom Design her ist er so einem menschlichen Torso
mit so zwei angeähnelt, Armen, richtig?
Mit zwei Armen. Ja. Und den gibt's auch als Einzelarm zum Beispiel, wenn man halt nur einen braucht. Und da zieht man sich eine App aufs Tablet und macht dann führt quasi den Arm mit der Hand an Stellen, wo man sie braucht. Und das wird in der App getrackt. Also das ist, wir haben das auf Messen ausgestellt und da kommen Vorschulkinder zu uns und programmieren das Ding. Ja, also einfach mal als Beispiel. Okay. Das ist wirklich nicht komplex.
Krass. Ist das eigentlich der Mehrwert, den ihr bei euch seht? Ich meine, Robotik, also wenn ich jetzt mal den klassischen 6-Achs-Roboter denke oder sonst irgendwas, ist ja mittlerweile auch was geworden. Das macht ja gefühlt jeder. Also die Bandbreite an Herstellern ist gefühlt zumindest echt extrem geworden, vor allem in den letzten 2-3 Jahren, würde ich sagen. Wo unterscheidet man sich denn da eigentlich noch voneinander? Also das ist mir manchmal nicht ganz klar und ich denke, dass gerade wenn man in so mittelständische Use Cases guckt, dann ist es vielleicht auch für so einen Mittelständler schwierig zu identifizieren, mit wem spreche ich denn jetzt eigentlich? Ich spreche jetzt mit dem Primus ABB, weil die das schon irgendwie in der Automotive schon 100.000 Mal gemacht haben oder mit einem kleinen Hersteller oder was auch immer. Wo sind die Unterschiede?
Ja, also es ist natürlich so, dass wir da verschiedene Herangehensweisen haben. Also zum einen, um auf einen Mittelständler jetzt zuzugehen, können wir das entweder direkt, dass wir ihm auch ein bisschen beratend zur Seite stehen. Das ist eigentlich auch so dieses Domain-Know-how, was wir in verschiedensten Bereichen mitbringen, als einen Schritt. Und wenn es dann tatsächlich um eine Umsetzung geht oder um eine Implementierung, denn es geht ja über den Roboter heraus. Also wenn ich den Roboter alleine habe, dann bringt mir das ja zunächst mal noch nichts. Der Roboter braucht einen Greifer, der Roboter braucht ringsrum eine Anlage, ja, damit er halt produktiv sein kann. Und das wird auch oft durch Maschinenbauer natürlich realisiert, die mit uns zusammenarbeiten, die unsere Produkte nehmen. Das ist dann ein zweiter Weg. Aber um nochmal auf deine Frage jetzt zurückzukommen, weil du sagtest, was macht denn den ABB-Roboter anders gegenüber der Konkurrenz? Ja, letzten Endes, klar, haben die alle vergleichbare Leistungsdaten. Wir bieten zum Beispiel auch eine Software an, das ist unser Robotstudio. Da können Anlagen geplant werden mit CAD-Programmen zusammen direkt in Echtgröße, also in so wie sie hinterher auch aussieht. Sie wird ausgelegt, sie wird dimensioniert. Man kann die Anlage tatsächlich auch betreiben in dieser Simulation. Also diese Software abgestimmt auf unsere Robotersteuerung, das ist eigentlich, ich glaube, da unterscheiden wir uns deutlich auch vielleicht von Firmen, die jetzt ganz neu in den Markt eingetreten sind. Und das ist ein Mehrwert, den wir da bieten können. Was ansonsten, wie gesagt, die Mechanik ist vergleichbar.
Was heißt denn explizit Steuerung? Ist das etwas, was ihr steuert, ganz stark on point repetitive Tätigkeiten oder meinst du mit Steuerung lernende Elemente und sich verbessernde Elemente? Was macht die Steuerung eigentlich dann entscheidend besser?
Also die Steuerung, wenn ich von der Steuerung rede, rede ich jetzt zunächst mal von dem Schaltschrank, ja, oder dem PC, neben dem Roboter steht und den Roboter selber steuert. Also sozusagen das Hirn vom Roboter, ja. Nicht die Mechanik, sondern das Gegenstück dazu. Und das muss ja auch interagieren. Ne? Es muss interagieren mit den Augen, sprich der Vision, und den Händen, sprich den Greifern vom Roboter. Und das ist in erster Linie mal dann die direkte Feldsteuerung. Danach kommt dann irgendwie eine SPS und danach kommt irgendwie dann übergeordnetes Management oder Leitsystem.
Beliebte Frage, die wir ganz oft in so einem Zusammenhang stellen, ist mir mal aufgefallen. Seht ihr euch dann eigentlich als IT-Unternehmen? Ich meine, wir hatten ja gerade festgestellt, irgendwie die Steuerung ist der größte Unterschied technisch. Es sind viele Sachen vergleichbar unter der Vielzahl Anbieter. Ist es dann tatsächlich eigentlich nur noch ein IT-Thema und eigentlich wandelt man sich von einem Hersteller für so Systeme zu einem IT-Unternehmen, das sich eigentlich dadurch identifiziert?
Das ist eine gute Frage und das ist tatsächlich auch ein Thema bei uns. Gerade diese Industrie 4.0, viel beschworen, ja, oder Industry 4.0 enabled, das ist natürlich, letzten Endes geht es darauf hin, ja, wie vernetze ich Geräte, da bekommt die Software, die IT einen immer größeren Stellenwert. Ich meine, darüber hinaus ist es natürlich auch so, dass ich auf der Hardware-Seite ein gewisses Know-how brauche, damit es einfach zuverlässig und qualitativ gut funktioniert. Aber die IT wird wichtiger. Wobei ich sagen würde, bis unter IT-Unternehmen, wenn ich da jetzt einen Apple oder einen Google sehe, ich glaube, da bewegen wir uns nicht direkt hin.
Ja.
Vielleicht mal eine Frage, gerade wenn du auch sagst, IT wird wichtig, aber auch das ganze Thema Hardware ist wichtig. Sind das eigentlich Sachen, die wir beispielsweise jetzt auch hier im Podcast, aber auch in Europa, wo so etwas stark auch hinterfragt wird und auch es problematischer wird, sowas auch zu vertrauen, dass ihr das hinkriegt? Gibt es beispielsweise die Erfahrung, dass bei anderen Märkten ihr deutlich schneller mit Implementierungen seid, weil einfach gesagt wird, okay, das kriegt ihr hin, wir machen das jetzt. Wie ist da so eure Erfahrung mit etwas, sag ich mal, wo viele von euren Kunden vielleicht auch das erste Mal mit zu tun haben?
Ja, auch da kann man eigentlich sagen, jetzt gerade wenn es um, ich sag mal, cloudbasierte Services geht, Fernunterstützung und solche Dinge, da je größer der Kunde in Europa, sage ich mal, desto mehr Bedenken gibt es da zu diskutieren oder auszuräumen. Je kleiner, mittelständischer, flexibler so ein Kunde ist, desto eher sagt er, nee, wenn das meinem Prozess dient, dann ist das okay für mich. Ja, also das ist vielleicht so die einfache Gleichung. Und generell sieht man natürlich auch, dass in China ist der weltgrößte Robotikmarkt, das ist einfach ein Fakt, dass da solche Bedenken gar nicht sind. Also da wird gemacht. Ich glaube, da spricht auch niemand von irgendwie Datensicherheit oder Datenschutz. Hm. Aber prinzipiell ist das etwas, wo die Kunden sich mit auseinandersetzen, was sie aber zu akzeptieren bereit sind, wenn der Mehrwert klar wird.
Wie wird denn der Mehrwert klar? Das wollte
ich auch gerade sagen. Ja, ich meine, das ist ja schon der Punkt. In dem Moment, wo ich eine Automation betreibe, dann muss die ja möglichst verfügbar sein, die muss laufen, damit ich einen maximalen Return und Investment habe. Damit sie läuft, brauche ich in irgendeiner Form eine Unterstützung. Ja, kommen wir vielleicht wieder so ein bisschen in Richtung Service. Je mehr Software an so einem Ding dran ist, desto mehr Unterstützung kann ich natürlich auch zum Beispiel von der Ferne geben. Ja, also ich meine, da löse ich vielleicht 98% der Themen mit einem Anruf und einem Aufschalten auf das Gerät oder auf das System. Ja, und diese Möglichkeiten muss ich dann haben. Und wenn der Kunde sieht, ja, da wird mir sehr, sehr schnell geholfen, da bin ich ruckzuck wieder verfügbar. Verfügbarkeit der Anlage, dann ist das ein No-Brainer. Aber wir können eben auch darstellen, dass das auf einer Serverstruktur unterstützt wird, die europäischem Reglement unterliegt und solchen Dingen.
Aber mal ganz stumpf nachgefragt an der Stelle, wenn ihr sagt, okay, das muss sich lohnen, wie geht ihr denn da vor? Unterstützt ihr dabei beispielsweise ein Business Case oder ein ROI zu errechnen, auch zu sagen, okay, da bis zu einem gewissen Grad, unter gewissen Umständen, lassen wir uns darauf auch festnageln. Wie geht ihr da vor? Weil ich meine, theoretisch, ich kann ja auch einfach sagen, ja, das ist schön und gut, was ihr da macht, aber das, was ich jetzt hier mit Leo Technik baue, das funktioniert mindestens genauso gut. Behaupten kann man das ja alles. Die Frage ist ja nur am Ende, mit welcher Sicherheit oder welche Sicherheit kann man garantieren, dass das auch eintritt? Wie geht ihr da vor?
Ja, also ich glaube, da kommen wir natürlich jetzt auch mit einem Namen auf die Bühne, wo Leute auch schon sehr, sehr oft gesehen haben oder Kunden sehr oft gesehen haben, dass es bei uns funktioniert, ja. Ja. Und zum anderen ist es ja so, das kennt ihr sicher auch, wenn irgendwo ein Vertrag unterschrieben wird, dann steht da auch eine Performance drin in irgendeiner Form. Da steht da drin, die Verfügbarkeit der Anlage ist, was weiß ich, 98%, 99%. Und da gibt es festgelegte Kriterien, wie das ermittelt wird. Und dann muss ich die erfüllen, sonst wird es schwierig. Also das ist schon im Vorfeld genau besprochen, definiert und wird dann auch eingehalten.
Ja, zu diesem im Vorfeld definieren und so weiter, da würde ich gerne ein bisschen ins Detail eingehen. Und zwar habt ihr ja auf eurer Webseite oder auf dem Teil eurer Webseite diesen Quick-Check, um herauszufinden, ob man eigentlich automatisierungsgeeignet ist oder nicht. Ich würde gerne gleich ein paar Fragen davon einfach mal durchgehen und verstehen, warum ihr die fragt, damit das ein bisschen erklären kannst. Aber vielleicht kannst du vorher so ein bisschen was dazu sagen, was eigentlich eure Motivation dahinter ist, so ein Selbstauskunftsthema eigentlich zu gestalten.
Ja, genau. Also was wir sehen, insbesondere wenn wir Kunden mit Neukunden sprechen, die vielleicht noch gar nicht automatisiert haben, ja, ist wirklich so, dass da gibt's eine Hürde, eine erste Hürde, ja, so einen Anlauf, den man nehmen muss. Und wenn man da drüber ist, dann geht's eigentlich deutlich vorwärts. Ja. Wir haben eben schon mal drüber gesprochen, dass Automatisierung oder Roboterautomatisierung in der Vergangenheit was für sehr, sehr finanzstarke Kunden war. Und das ist natürlich irgendwo ein Mindset, der sitzt bei vielen etablierten Produktionsverantwortlichen einfach auch noch drin. Und deswegen haben wir gesagt, Leute, guckt doch mal, das ist gar nicht so hochtrabend, das ist auch was für euch, das kann auch was für euch sein. Und deswegen haben wir so einen Leitfaden mal zusammengestellt, wie gehe ich denn vor, wenn ich automatisieren will oder wie analysiere ich denn meinen gesamten Produktionsablauf, um einfach auch Spots zu finden, wo das Sinn macht.
Ein paar Fragen dazu, die ich ganz spannend finde. Und zwar die zweite Frage, die ihr im Quick-Check stellt, heißt, haben Sie umfassende Daten rund um die Produktion in einem IT-System verfügbar? Kann man auswählen, nein, teilweise weitestgehend vollumfänglich. vermutlich weißt du die Zahl nicht aus dem Kopf. Ich wüsste so, so gern, wie viele Unternehmen da wie antworten. Weil ich glaube, dass das an Daten krankt das ja gerade bei diesen kleinen Unternehmen krankt das ja ganz oft. Deswegen wüsste ich eigentlich zu gern, wie viele da eigentlich schon aussteigen und sich denken, boah, nee, Daten haben wir nicht so gut, aber wir wollen trotzdem automatisieren. Der Hintergrund der Frage ist ja sicherlich, dass ihr verstehen könnt für eine Projektierung und so weiter, wie sind die Abläufe, ist ein IT-System verfügbar und was sind die Zahlen? Wie gehen die Kunden mit so einen Fragen um und wie ist das aus deiner Sicht?
Ja gut, prinzipiell ist es natürlich so, wenn ich Daten habe und je mehr Daten ich habe, desto einfacher ist es hinterher, da irgendwelche Aussagen zu machen. Ja. Wir kriegen trotz oder vielleicht auch gerade wegen dieser Frage auch Anfragen von Kunden. Und das ist auch genau die Antwort darauf. Wenn ihr es habt, ist es super schön. Wenn ihr es nicht habt, dann braucht es eben noch einen anderen Schritt. Dann muss man vor Ort nochmal schauen, was läuft ab und mit den einzelnen Stakeholdern auch nochmal sprechen. Ja, wo sind die Knackpunkte? Ja. Was geht gut, was geht nicht gut? Und dann kristallisiert sich das auch raus. Und dann kann man solche Daten zur Not auch mal noch manuell aufnehmen. Ja, das ist natürlich second best, aber auch das ist möglich.
Ja, dann zu dem Thema Daten habt ihr ein bisschen weiter später in dem Fragenkatalog habt ihr dann die Frage, haben Sie Daten rund um Lager, Maschinen und Roboter in einem System gemeinsam verfügbar? Einfach nur die Frage, warum?
Ich glaube, das zielt einfach drauf ab, zu erkennen, inwieweit der Kunde da schon mal von der IT automatisiert ist. Er hat ein ERP-System, das alles mit einschließt. Dann ist da schon mal ein ganz anderes Grundverständnis vorhanden.
Ja. Ich finde es ganz interessant. Habt ihr eigentlich vor, auch diesen Quick-Check etwas spezieller, sage ich mal, auch Richtung Logistik? Also meine Lieblingsfrage ist die 4. Produktionsabläufe kennen. Erreichen Sie immer die gewünschten Taktzeiten? Ich würde gerne den Button mit HHH anklicken. Den gibt's leider gar nicht. Das ist halt so, da sieht man, finde ich, ganz gut. Du hast es ja auch selber beschrieben, man kann viel in die Richtung lernen und so weiter, aber Taktzeiten ist ja etwas im klassischen Logistik. Du hast Durchlaufzeiten, auf die du hinarbeitest und so weiter, aber eine richtige Taktzeit gibt's eigentlich nicht, würde ich mal so in den Raum werfen. Und
würde ich jetzt fast mal erstmal widersprechen wollen. Also ich, ja, gern, in der Zeit, warum? Wo ich jetzt unterwegs bin in der Intralogistik, habe ich relativ viel von Taktzeiten gelernt. Sie wird vielleicht nicht als Taktzeit überschrieben, aber natürlich haben die Intralogistik-Kunden Anforderungen. Die sagen, ja, mein Mitarbeiter an einem klassischen Ware-zum-Mann-System, der schafft zwischen 250 und 400 Artikel in der Stunde, die er da rausholt. Dann teile ich 3600 durch 400 und habe eine Taktzeit. Also ich sag mal, ich habe natürlich irgendwo Durchsatzvorstellungen.
Dann hast du ein richtig dickes Problem. Weil klar, du hast was du gerade beschreibst, sind ja Produktivitäten.
Definierte Taktzeit.
Aber die Produktivitäten, genau, Produktivität definiert durch eine Taktzeit. Da du aber ein in sich greifendes System hast, wo nach vorne und nach hinten sehr viel Unklarheit und Flexibilität gefordert wird, sowohl was in- und als Outbound angeht, bringt dir diese Produktivität nicht viel, wenn du sie nicht durchgängig befüllt oder auch abgeliefert kriegst. Deswegen ist das super gefährlich, auf so einen Takt halt zu gehen, ne, am Ende des Tages. Deswegen
kommt halt drauf an, was davor passiert.
Ja, da bin ich wieder bei dieser, ich sag mal, bei dieser kleinschrittigen Aufnahme eigentlich, ja, wo ich mir einen einzelnen Prozess anschaue. Insgesamt muss ich natürlich oben drüber gucken, ne, was ist mein Durchsatz, was ist mein Spitzendurchsatz, was ist mein Minimaldurchsatz, was ja auch wichtig ist dann, um die Automatisierung auszulegen, weil ich werde sie sicherlich nicht nur auf die Spitzenlast auslegen können, dann wird sie sich nicht.
Ja, genau. Deswegen die Frage, habt ihr vor, das auch so ein bisschen gelenkt zu machen, dass zum Beispiel die erste Frage wäre, befinden Sie sich in einem Industrie-, in einem Logistik- oder whatever-Umfeld, sodass man sozusagen an einen unterschiedlichen Strang gelegt wird? Weil ich glaube, das ist doch tatsächlich, teilweise geht das in eine Richtung, die sehr, sehr, sehr stark noch diese Automotive- beziehungsweise Produktionssichtweise hat, die man natürlich bis zum gewissen Grad rüberspiegeln kann, der Logistik klar, aber 1:1 ist es nun mal nicht das Gleiche. Das hattest du ja auch gesagt.
Ja, das stimmt. Das ist genau der Punkt. Also gerade diese Schwankungen im Durchsatz, die ich ja in der Logistik einfach habe, aufgrund der Marktsituation, aufgrund der Einkaufssaisons, was auch immer. Das ist ja genau das, was ich in der klassischen Automatisierung zu vermeiden versuche, sondern da habe ich ja eine Baseload, eine optimal ausgelastete Anlage. Das ist natürlich eine ganz andere Grundvoraussetzung. Mhm. Und ich glaube, ja, diese Checkliste kommt von einem Unternehmen, was mit Automotive groß geworden ist. Wenn ich die ABB Robotics damals sehe, also Automotive ist sicherlich ein Riesenstandbein von uns gewesen. Und wir sind jetzt seit ja, seit knapp 4 Jahren schauen wir in den Bereich Intralogistik, also allein schon da, seit 40 Jahren machen wir Robotics in der Allgemeinindustrie und Automotive und jetzt haben wir bei Intralogistik angefangen und ich glaube, dass wir diese Checkliste sicherlich auf Intralogistik anpassen werden in absehbarer Zeit und dann, ja, dann kommen eben vielleicht die Spezialitäten damit rein.
Wir können ja mal ein kleines Spielchen machen. Wir können ja mal Andreas als auch ich überlegt sich einfach jeder mal eine Frage, die dort unbedingt rein müsste, aufgrund von Intralogistik oder generell basierend auf Logistik. Was mir spontan als allererstes einfallen würde, wäre beispielsweise, was für Artikel habt ihr eigentlich? Ist das groß, klein, mittel? Ist das wäre so das allererste, weil all die Fragen kann ich ja mit Ja oder mit Nicht-Ja auch datengetrieben beantworten. Wenn ich da jetzt nur irgendwie welche Panzerschränke von A nach B distribuiere, glaube ich, wird das mit
Ja, wie viele Artikel, wie viele verschiedene Artikel habt ihr, müsst ihr handeln? Ja,
oder? Mal erstmal wirklich ganz stumpf, was ist es? Was habt ihr? Ist das groß, klein, gefährlich, ungefährlich? Das reicht eigentlich schon. Wenn du weißt, dass es klein ist und ungefährlich, dann hast du eigentlich schon eine gute Basis, wo du mit weiterarbeiten kannst.
Ah ja, das ist definiert ja vielleicht auch jeder anders. Ne? Das, Ich glaube, eine große Frage ist auch zum Beispiel, wenn ich mal ans Personal denke, was ist denn eure Fluktuation, ne? Oder was ist denn die Verfügbarkeit von Personal?
Sehr schön, sehr guter Punkt. Ja. Wird oft vernachlässigt, aber mega wichtige Frage. Auch die gehört da rein. Jetzt fehlt nur noch Andreas mit seiner Frage.
Na toll, wieder voll unter Druck gesetzt. Ihr habt mir beide Fragen, die ich im Kopf hatte, natürlich weggenommen. Grundsätzlich, glaube ich, ist eine wichtige Frage in der Logistik, wie die Auslastung ist. Also nicht die Mitarbeiterauslastung, sondern wie ist eigentlich die Last verteilt, sagen wir es so. Rede ich eigentlich über eine Anlage oder über eine Abwicklung, 24/7 einen gleichen Output generiert oder habe ich starke Saisonalitäten, untertägige Saisonalitäten? Ich finde das ein Riesenthema, weil es mir eigentlich die Antwort gibt, ob ich eigentlich kollaborativ arbeiten muss oder nicht und welchen Faktor Mensch ich eigentlich noch bedienen muss, wenn ich irgendwie ein System habe, das 24/7 das Gleiche macht oder meinetwegen auch eine Schicht lang das Gleiche macht, ist vermutlich einfacher, die Robotik zu dimensionieren und zu sagen, easy, als wenn ich sage, ja, aber Montag Vormittag, da habe ich die dreifache Last als Freitag Mittag, Sonntagabend mal überhaupt nichts und so weiter und so fort, dann wird es ja schwieriger und dann kommt ja der Faktor Mensch, der irgendwie eine Rolle spielt, weil so Roboter skalieren, dafür ist der Aufwand, auch wenn er einfach ist, aber dafür ist der Aufwand zu groß, um das kurzfristig mal unter der Woche zu sagen, ja, jetzt kommt Weihnachtsgeschäft, jetzt stellen wir mal 2, 3 neue Roboter dahin oder siehst du das anders, Thorsten?
Das wird nicht funktionieren, das Thema hatten wir jetzt auch schon 2, 3 Mal. Also ich kann nicht für den Peak-Bereich auslegen mit Robotern und dann habe ich das nur 20 oder 30% im Jahr ausgelastet. Also insofern wird es diese Schwankungen, diese Spitzenabfederung mit manueller Arbeitskraft wird es auf jeden Fall weiterhin brauchen.
Ja. Aber denkt ihr da eigentlich auch in die andere Richtung, um zu sagen, ja, ihr könnt eigentlich auch den Roboter auf dem Rollwagen bekommen und dann schiebt ihr euch den für eine Woche ins Lager und dann schickt ihr ihn uns wieder zurück? Ist das auch was eigentlich ein Robotik-Case sein könnte oder ist der Programmieraufwand dann doch wieder zu groß, auch wenn man sagt, dass es schon sehr stark vereinfacht ist?
Ich glaube, wenn wir in diesen Bereich der kollaborativen Robotik schauen, ja, den haben wir ja auch schon mal angesprochen, da habe ich genau diesen Fall. Und da könnte auch das sehr, sehr interessant werden, dass ich sage, hier, komm her, du kannst das Ding mieten oder leasen für einen gewissen Zeitraum, kannst da vielleicht auch mit hoch und runter skalieren. Ich glaube, das gibt es auch schon. Also was ich sagen wollte, bei kollaborativer Robotik ist das denkbar, weil ich da sehr viel Hardware, Sicherheitstechnik, Zäune, Lichtschranken, all diese Technologie ja nicht so brauche oder vielleicht nur sehr, sehr eingeschränkt brauche. Und insofern habe ich diese Flexibilität. Bei einer klassischen Anlage ist es schwierig, ne? Die muss ich irgendwie festschrauben, da muss ich sicherstellen, dass sie den CE-Normen entspricht, da mal hin und her zu schieben und das ist im Moment so nicht möglich, kann man, glaube ich, fair sagen.
Ich finde es ganz gut, dass wir jetzt zum Ende der Folge eigentlich nochmal diesen Punkt herausgearbeitet haben, gerade mit der Frage, die Andreas für einen Quick-Check jetzt. Das Problem ist ja eigentlich dieser Schritt hin zu einer Schwankung. Ne? Gerade im E-Com-Bereich, wo du super viel Schwankung hast, deinen Kunden zwar in gewisser Art und Weise steuern kannst, aber nie genau weißt, wann kommen welche Bestellungen in welchen Mengen. Gerade da ist ja aber aufgrund dieser kleinen Stückigkeit im Versand, hohe Retourquote und so weiter, ist super wichtig, dass du auf Stückbasis mega günstig in der Abwicklung bist und auch super Produktivität erreichst. Auf der anderen Seite, diese Schwankungen mit Robotik, Technik abzubilden, Sehr schwierig, haben wir gerade jetzt ja drüber diskutiert. Und ich denke mal, das wird auch sicherlich eine der Learnings oder auch der Punkte sein, mit denen ihr euch aktuell beschäftigt und auch zukünftig beschäftigen werdet. Wie kriegt ihr eure Roboter von einem definierten Durchsatz aus der Automotive-Branche hin zu einem schwankenden Durchsatz? Das genau. ist ja, ja im Endeffekt genau die Fragestellung. Ob das jetzt der Sinn dahinter ist, dann 4 Räder runterzuschrauben und den dann einfach von Platz zu Platz zu schieben. Oder ob es beispielsweise auch Möglichkeiten gibt, hier Verrechnungsmodelle auf andere Arten zu machen, nach Aufwand oder nach Zeiteinsatz oder so weiter und so fort. Wäre ja vielleicht noch etwas in eine andere Richtung. Habt ihr über sowas mal nachgedacht, über verschiedene Finanzierungs-Investment-Modelle für eure Technik?
Ja, genau. Also das ist sicher ein Punkt, wobei ich letzten Endes ja immer dahin komme, dass so ein Investment Geld einspielen muss. Also es muss in irgendeiner Form möglichst durchgängig laufen. Das ist ja immer so, wenn ich eine Auto mache. Also wenn ich ein Investment mache, möchte ich ja möglichst, um es ein bisschen abstrakter zu sehen, möchte ich ja möglichst regelmäßigen Return dort haben. Und natürlich schauen wir auch da rein. Also das ist, wenn wir da einen konkreten Fall hätten, Pay-per-Pick oder wie auch immer, in der Art, das ist was, wo wir durchaus auch reinschauen. Sicherlich nicht das klassische Modell, aber das ist was, wo wir hinschauen. Nur wenn ein Roboter an der Stelle X nicht gebraucht wird, ne, und kann dort kein Geld verdienen, ja, gibt's eine maximale Zeit, die er kein Geld verdienen kann. Ja. Ansonsten muss ich ihn halt woanders hin. Das muss man sich, glaube ich, genau angucken, den Fall. Ja. Und da sind wir offen. Also da schauen wir auch.
Das ist total interessant, dieser Aspekt, den du gerade noch angesprochen hast zum Schluss. Das ist total interessant, wenn man auch an das Thema Monitoring denkt. Ne? Man geht eigentlich immer von Produktivitäten aus und guckt, wie ist die Verfügbarkeit aktuell. Aber es wäre total interessant, wenn man im Controlling-Leitstand oder sonst irgendwas sieht, Roboter Nummer 2 ist gerade unter seiner Wertschöpfung Grenze, der macht gerade keinen Sinn mit dem, was er macht. Da können wir besser Mitarbeiter hinstellen, jemand anders. Und der Roboter geht woanders hin. Das finde ich einen total interessanten Gedanken, wenn man diesen Kostenfaktor mit in das typische Anlagenmonitoring in dem Fall mit reinbringt und sagt, jetzt macht er gerade keinen Sinn. Oder basierend auf Forecast, was auch immer, um zu sagen, ja, jetzt macht er lieber was anderes. Finde ich total einen interessanten Gedanken.
Wird aber halt erst interessant, wenn du wirklich nach Leistung wirklich bezahlen musst.
Klar. Ist auch interessant, wenn du den Roboter fix hast und der ist bei dir, du dir aber überlegst, wo kann ich ihn am besten einsetzen, um dich einfach selber zu optimieren und den Robotereinsatz zu optimieren.
Es kommt darauf an, wer sich die Frage stellen muss. Je nachdem, was für ein Verrechnungsmodell ist, kommt es darauf an, wer sich die Frage stellen muss. Ja, genau.
Stimmt schon. Und da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten, wie ich den dann vielleicht besser auslaste. Ja? Also die eine Möglichkeit ist jetzt der mobile Kollaborative, den schiebe ich dann einfach woanders hin. Oder wenn er aber feststeht, dann kann ich vielleicht auf diese Anlage aus anderen Lagerbereichen, was weiß ich, Dinge hinschicken. Ja? Also das ist dann das Übergeordnete, ist quasi das Leitsystem, was dann auch noch ein gewisses Smartness noch mit.
Boah, das finde ich interessant.
Aber das ist sicherlich ein Thema.
Finde ich auch spannend. Ich glaube, wir sprechen im Nachgang nochmal drüber und machen daraus ein Joint Venture. Ja, das pitchen wir dann bei ABB und das machen wir nochmal abseits des Podcasts.
Hört sich auf jeden Fall spannend an.
Ja. Danke dir erstmal für den Einblick. Ich glaube, die Diskussion hat ziemlich Fahrt aufgenommen von so, sag ich mal, Allgemeinverständnis. Was treibt jemanden wie dich, aber auch wie jemanden wie ABB rein in die Intralogistik hin zu wirklich den Themen, welchen Mehrwert kann ich eigentlich mit solchen Ansichten und auch mit solchen Techniken entwickeln? Finde ich, war eine super spannende Diskussion, auch eine sehr spannende Entwicklung innerhalb der Diskussion darum. Danke dir, dass du bei uns zu Gast warst.
Vielen Dank, Thorsten.
Ja, freut mich. Ich danke auch für die Möglichkeit, das heute mit euch besprechen zu können. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und du hast das eben, hast du gesagt, die Podcast-Jungfrau, genau, bin ich jetzt nicht mehr. Also nee, war eine super klasse Runde, super interessant.
Super, vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
Bis dann, ciao.
Tschüss.